Guten Abend und herzlich willkommen zu einem Gespräch über Macht. Über Macht und wie man sie erlangt und mit welchen Finden man sie behält. Ein Abend über Machtmissbrauch, also wahrscheinlich auch. Aufgeschrieben einst in Versen von einem bulgarischen Autor namens Stojan Michailovski in seinem Buch Für das bulgarische Volk. Und jetzt ins Deutsche übertragen, nicht nachgedichtet, sondern nacherzählt, von niemand Geringerem als Ilya Trojanow, Erzähler und Übersetzer, Verleger und Reisender und gebürtiger Bulgare. Das Buch der Macht heißt seine Neuerzählung des alten, aber doch immer aktuellen Stoffs. Und darum soll es heute Abend gehen, hier im Literaturhaus Stuttgart. Mein Name ist Katharina Borchert und ich freue mich, dass Sie da sind, Ilya Trojanow. Herzlich willkommen.
Danke sehr.
Ja, ein Buch von 1897, also aus dem späten 19. Jahrhundert, haben Sie sich da geschnappt. Das Buch Für das bulgarische Volk, gut 100 Jahre alt. Findet man das denn heute noch in bulgarischen Buchläden oder wie sind Sie darüber gestolpert?
Ja, einen schönen guten Abend. Sie wissen ja, also wenn man wirklich sucht, findet man auch. Aber es ist nicht wirklich allgegenwärtig. Es ist ein Klassiker und die beste Definition eines Klassikers ist, etwas und jemand, den alle kennen und niemand liest. Und so ungefähr ist es auch mit Stojan Michailovski.
Sagte der Name Ihnen vor der Entdeckung schon etwas oder ist das doch etwas eher für Slawisten und für Unibibliotheken? Oder liegt der in Buchläden aus?
Also mein Onkel hat mir, als ich Student in München war, ein Exemplar geschenkt. Und ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, das zu lesen, weil es ziemlich archaisch ist und viele Wörter nicht mehr im heutigen bulgarischen Verwendung finden. Und er kam dann eines Tages, das werde ich nie vergessen, es war ein sehr schöner Frühsommer und wir sind in den Park gegangen und ich habe ihn gebeten, es mir vorzutragen. Und mein Onkel ist eine sehr beeindruckende Erscheinung. Er war 10 Jahre im Gefängnis in Bulgarien als politischer Häftling und er hat das richtig deklamiert. Und ich habe mich völlig verliebt in diesen Text und seitdem alle 10 Jahre gelesen und gewartet auf den Moment, in dem ich mir es zumute und auch die Kompetenz habe, es tatsächlich nachzuerzählen.
Also das Buch hat Sie lange begleitet. Das Buch ist eine Art Monolog mit kleinen dialogischen Elementen, aber im Großen und Ganzen ist es ein Monolog. Und es ist ein Wesir, der hier spricht, also einer der höchsten Beamten im Osmanischen Reich. Bulgarien gehörte auch lange Zeit dazu, zum Osmanischen Reich. Dieser Wesir, der hier spricht, der heißt Abdurrahman Pascha und er läuft gebeugt, so wird am Anfang erzählt, durch den Topkapi, also den Palast der Sultane in Istanbul. Schauplatz ist also nicht Sofia, wie man das vielleicht von einem bulgarischen Autor erwarten würde, sondern Istanbul. Warum?
Ich glaube aus 2 Gründen. Zum einen wollte Michailovski von Anfang an das Universelle dieser Erzählung, dieses Epos unterstreichen. Es geht gerade nicht um eine nationale Bürde, sondern es geht darum, dass seines Erachtens Macht und Herrschaft überall ähnlich strukturiert sind. Und der zweite Grund ist, das Osmanische Reich war ja sehr, sehr, heute würden wir sagen, Multikulti. Auch die Wesire übrigens waren eher selten Türken. Es gibt, wenn man sich die Liste der Wesire anschaut, Männer, natürlich Männer, darauf werden wir ja auch zu sprechen kommen. Es ist auch ein Buch, das das Patriarchat ziemlich kritisch betrachtet, weil es ja immer nur Männer sind. Aber Männer aus allen Provinzen des riesigen Osmanischen Reiches, also auch Albaner und Bulgaren und Araber und so weiter und so fort. Und das wollte er, glaube ich, dann auch anklingen lassen.
Ja, das Osmanische Reich bestand sehr, sehr lange, über 600 Jahre. Es wird, wenn man es zeitlich einordnet, irgendwie mal zwischen 1299 und 1922 verortet, wobei anfangs waren es dann die ersten Eroberungen, zwischendurch dann Jahrhunderte der großen Ausdehnung, immensen Ausdehnung und zum Schluss dann aber auch des schließlichen Zerfalls. Bulgarien gehörte auch dazu für längere Zeit. 1878 wurde Bulgarien allerdings unabhängig. Diese Geschichte von Abdurrahman Pascha, diesem Wesir im Istanbuler Palast, wie können wir die zeitlich verorten, ungefähr in dieser langen Periode des Osmanischen Reiches?
Überhaupt nicht, weil es auch noch anachronistisch ist. Also er bezieht sich zum Beispiel mal auf Napoleon, aber dann bezieht er sich auf andere historische Ereignisse, die später oder früher sind. Das heißt, auch das ist absichtlich über die Epochen hinweg.
Ah, ja.
Und das ist sehr raffiniert gemacht. Übrigens, Sie haben völlig recht, auf der unmittelbaren Erzählebene ist es tatsächlich ein Monolog, weil er ruft ja seinen Neffen zu sich und sagt, ich werde bald abtreten müssen, ich bin alt, gebrechlich, du musst die Staatsgeschäfte übernehmen. Aber du kennst dich nicht aus, ich muss dir erklären, wie man einen Staat lenkt und wie man die Macht ausweitet. Und in 15 Abenden und Nächten, auch da bedient er sich eines alten Topos in der orientalischen Literatur, dieses natürlich bei 1001 Nacht über viel länger, aber das gibt's immer wieder, so eine Rahmenhandlung, dass jeden Abend oder jeden Tag etwas Neues erzählt wird. Und in diesen 15 Tagen muss es überwiegend Monolog sein, weil natürlich der Neffe sich kaum in diesen Dingen auskennt. Aber es ist, glaube ich, trotzdem ein dialogisches Buch, weil das Buch nur funktioniert, indem es aufklärerisch die Leserin provoziert, sich Gedanken zu machen. Es ist eindeutig ein Buch, bei dem, Sie haben ja erwähnt, es ist manchmal auch lustig in dem Sinne, dass es sarkastisch ist, dass es den Bogen überspannt. Und das ist, glaube ich, immer eine Provokation zu sagen, habt ihr mal genau hingeguckt, schaut euch mal an, wie es bei euch ist. Werdet kritischer. Also insofern ist das eins der dialogischsten Bücher, die ich überhaupt kenne, weil es eindeutig die Menschen, die es lesen, immer wieder anpiekst, das weiterzutragen und weiterzudenken.
Das ist dann der Dialog mit dem Leser oder der Leserin vor allen Dingen, ja. Weil der Neffe ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein Tunichtgut erstmal. Er feiert gern, er hat seine Frauen, er versteht im Grunde von Politik noch nicht sehr viel. Und genau deshalb muss man ihm ja auch so viel erklären. Aber er selber kommt kaum zu Wort.
Er kommt kaum zu Wort. Das Interessante ist natürlich, dass man sich dann fragt, wird er das so weitertragen? Das heißt, die Kanonisierung dieser Weisheit ist auch immer so eine mitschwingende Frage. Also ist das wirklich alles gültig, was der Wesir verkündet? Denn der Wesir verkündet das apodiktisch. Also er ist ja wirklich wie so ein Prophet, also Moses der Macht von oben herab. Wie sind die Mechanismen? Wie sind die Strategien? Und er erlaubt ja überhaupt nicht, dass es da irgendeine Unschärfe gibt, sondern es ist so, dass er wirklich völlig überzeugt ist, das ist die einzige Art und Weise, wie ein Kanzler, ein Wesir, ein Premierminister zu regieren hat.
Ja, diese apodiktische Stimme, die hören wir jetzt mal. Die Situation ist die, der Wesir ist alt, das weiß er, deshalb muss er die Regierungsgeschäfte eben bald abgeben. Und er will sie an seinen Neffen, der heißt Galip Efendi, übergeben. Genau, den ruft er nun zu sich und fängt an zu dozieren im Grunde, 15 Tage und Nächte lang.
Über allem Wissen, mit dem sich unsere Epoche brüstet, fährt der Wesir fort, ohne den Neffen anzublicken, in sich gekehrt, als spräche er zu Geistern, als überbrückte das Echo seiner Stimme den Abgrund vor ihm. Thront eine kostbare Lehre, die Lehre aller Lehren, eine wundersame, allumfassende Kosmosophie, der Schlüssel zu den Seelen, das Alpha und Omega aller irdischen Weisheit. Es ist die Lehre von der Macht, wie man Herrschaft an sich reißt, wie man souverän den Staat lenkt, wie man die Menschenherde zur Weide führt, wie man Chaos zur Ordnung formt, wie man die Gelüste der Raubtiere in nützliche Bahnen lenkt. Am Anfang dieser Lehre steht das oberste aller Gebote: Herrsche, indem du Laster siehst. Dieses Gesetz wird dich nicht überraschen, mein Goldstück. Du hast seine Trefflichkeit oft genug mitbekommen. Trotzdem solltest du dir diesen Weisheitssatz, der einem geheimen Lehrbuch entsprungen zu sein scheint, täglich vor Augen führen. Nie wird er offen ausgesprochen. Selbst ein Allmächtiger wird ihn nie verkünden. Wahre Erkenntnis bewahrt der Herrscher für sich. Was wäre gewonnen, sie mit den Geringeren zu teilen? Wir aber wissen, dieses Gebot hält unser gottgesegnetes Reich zusammen, im Innersten, wie auch an seinen äußeren Grenzen. Vergiss dies nie, mein Augenschein, das ist das Wesentliche in meinem Wirken, seit einem halben Jahrhundert der Kern meiner tagtäglichen Beobachtungen, und merke dir folgende Worte wie deinen eigenen Namen. Ein öffentliches Gewissen ist des Staates Geschwür. Wenn es eine Quintessenz der menschlichen Mühen gibt, eine Schlussfolgerung aus allen Brüchen und Umbrüchen der Geschichte, so lautet sie, ohne der Moral Schaden zuzufügen, lässt sich Herrschaft nicht aufrecht erhalten. Friede ohne Moral ist besser als ehrliches Chaos. Die ordentliche Ruhe auf dem Friedhof ist dem wilden Getümmel auf dem Marktplatz vorzuziehen. Überlege gut, mein Liebling, wer dir lieber ist. Der Unehrliche, der sich bis zum Boden vor dir verneigt, bereit, jeden deiner Befehle auszuführen, oder das dreiste Strampeln einer ehrlichen Haut, die sich wichtig nimmt, so wichtig, dass sie den Gehorsam verweigert. Vielleicht geht dir durch den Kopf, mein Prinz, dass es auf Erden tausende von Lastern gibt, einen gewaltigen Dornenstrauß davon, dem Einfallsreichtum des Menschen sei Dank. Nehmen wir etwa die Verlogenheit, sie hat unzählige Gesichter. Die Unsittlichkeit beherrscht ein jegliches Handwerk. Die Schande wird von mehr Schneidern eingekleidet als je ein Körper. Gibt es einen geistigen Gestank, dem du in der politischen Markthalle nicht ausgesetzt bist? Du musst dich nur umschauen und jene Niedertracht wählen, die deinem öffentlichen Wirken am meisten von Nutzen sein kann. Beim Laster, mein Mondstück, hast du die Qual der Wahl. Auch wenn das Laster viele verschiedene Masken trägt, so hat es doch ein eigenes, untrügliches Gesicht, den Eigennutz. So wie alle Wege nach Rom führen und alle Straßen nach Istanbul, so mündet jedes Laster in die Habsucht. Du wirst dich nicht erinnern. Es gab ein Lied, beliebt in den Kaschemmen der Stadt. Darin wurden die Eltern des Lasters besungen. Ja, du hast richtig gehört, die Eltern. Der Vater Raub, die Mutter Gier. Und da ein Kind die Namen seiner Altvorderen tragen sollte, heißen wir es Raubgier. Du musst nur ein Goldstück zwischen Daumen und Zeigefinger halten, so dass es in der Nacht der Begierden glänzt. Zeige es einem Armseligen, und er wird für dich tun, was immer du verlangst, um diese verfluchte Münze zu ergattern, um sich zu nähern und zu kleiden. Er hat einen Grund, einen guten Grund, aber auch die Wohlgenährten und opulent Gewandeten tanzen nach der Melodie des Goldes, kaum hören sie, wie es klimpert. Es entstehen Magengeschwüre in der Gesellschaft, weil manche den Bauch nicht voll genug kriegen. Ja, das war zum Beispiel ein Satz, der ziemlich aktuell ist. Mein Vater, Gott habe ihn selig, er pflegte das Laster im Staat folgendermaßen zu beschreiben. Von unten her Ignoranz, von oben her Arroganz. Und er hielt einen Ratschlag für mich bereit, teile und herrsche, verwirre und regiere. Stachle die Großkopferten zum Streit an, bis der Pascha dem Pascha erbittert gegenübersteht. Das Volk halte dumm und blind und fördere jeden Aberglauben. Hüte dich vor einem einmütigen und kenntnisreichen Volk, pflegte mein Vater zu sagen. Es wird dir vieles auftischen, nur keine Unterwürfigkeit. Der Staat braucht keine Kultur. Anstatt zu kultivieren, sollst du kujonieren. Töte die Kultur, denn sie entspringt dem gemeinnützigen Geist und dem allgemeinen Gewissen. Ich bin aber in der Folge zu dem Ergebnis gelangt, dass die Kategorien meines Vaters unnütz sind. Entscheidend ist etwas anderes. Herrschaft verfestigt sich mit Geld und verflüssigt sich Mangelspiaster. Teile aus, dem einen ein hübsches Sümmchen, dem anderen keine einzige Lira. Und schon hast du einen Streit vom Zaun gebrochen, wie er sich schwer schlichten lässt. Die Massen halte im Elend. Das wird dir nicht schwer fallen. Belege sie mit Steuern, so dass sie schuften müssen, bis sie röcheln und nichts anderes wahrnehmen als die eigene Hässlichkeit und die eigene Taubheit. Zwinge jene, die dir gefährlich werden können, zum Rückzug. Dann wirst du zwischen Ignoranz und Arroganz geruhsam schlafen.
Dankeschön, Ilija Trojanow. Eine Lesung aus dem Buch der Macht, eine Erzählung nach Stojan Michajlowski, hier im Lesenswertgespräch auf SWR Kultur. Ja, da referiert und auch schwadroniert der Wesir über das Wesen der Macht. Ein wichtiger Punkt für ihn ist, dass Machterhalt am besten gelingt, wenn die öffentliche Moral ausgehebelt ist. Also wenn Laster gesät wurde, wie er das selbst ausdrückt. Warum ist eine Gesellschaft ohne Werte leichter zu regieren?
Ja, der Wesir ist kein Fan von der Zivilgesellschaft, könnte man sagen. Es ist natürlich so, dass es, glaube ich, ein relativ einfaches Gesetz gibt in der Weltgeschichte, dass es je mehr Konzentration von Macht und Herrschaft, desto schlechter für die Gesellschaft. Ich glaube, das kann man ziemlich leicht belegen. Was sind aber die Kräfte, die eine Konzentration von Macht verhindern? Das sind tatsächlich einerseits eine aufgeklärte Gesellschaft, eine kritische Gesellschaft und andererseits der Wille, die Bemühungen dieser Gesellschaft, die Ermächtigung des Einzelnen so weit zu führen, dass möglichst viele mitentscheiden. Das heißt Mitbestimmung im weitesten Sinne als Gegengewicht zur Konzentration. Nicht nur Macht, sondern auch Vermögen. Wie wir in den letzten Jahren sehen, ist ja die unglaubliche Ansammlung von Vermögen gleichzeitig auch übersetzbar in Machtkonzentration. Und das ist ihm, das hat er ziemlich klar erkannt, natürlich ein Dorn im Auge.
In dem Buch geht es auch immer wieder um einerseits die Welt, Zitat, wie sie ist, und andererseits die Welt, wie Idealisten sie zusammenfantasieren, so würde der Wesir das sagen, also Zitat, dem Streben nach Höherem und solchem Unsinn. In diesem Buch geht es auch immer wieder um Realismus versus Idealismus und der Wesir zeigt sich als beinharter Realo, oder?
Genau, wir würden sagen, ein Realpolitiker. Und es ist auch interessant, denn in jedem politischen Diskurs, auch bei uns, dass Menschen, die eine Idee entwickeln, wie es für uns alle besser werden könnte, eigentlich fast immer dann beschimpft werden als naiv. Der Vorwurf der Utopie kommt dann oder weltfremd. Das heißt, die Kenntnis der Strukturen, so wie sie bislang ist, gilt als ein Merkmal von Kompetenz, wie die Gesellschaft in Zukunft zu sein hat. Das ist an sich natürlich ein kategorischer Denkfehler, denn gleichzeitig wissen wir, dass die Menschheitsgeschichte ja viele fortschrittliche Tendenzen gehabt hat. Und diese fortschrittlichen Tendenzen, nehmen wir einfach zwei, Abschaffung der Sklaverei und Gleichberechtigung der Frauen, Wahlrecht für Frauen und so weiter, waren ja nur möglich, weil jemand aufgestanden ist und etwas gefordert hat, was in dem Augenblick der Forderung jenseits des Realistischen war. Und insofern weiß er, dass Veränderung mit Ideen beginnt und ist deswegen ein ganz großer Feind der Ideen.
Er ist ein Feind der Ideen. Ich weiß gar nicht, wie man sowas aushalten kann oder wie man in so einem Zustand oder in so einer Charakterstruktur überhaupt froh sein kann oder sich ja über sich freuen kann. Er beschreibt das Wirken von Macht in diesem Buch, also in seinem Monolog, völlig ungeschönt. Also die real existierende Manipulation und auch die Gewalt, die nötig ist, um ein Volk im Knebelgriff zu halten. Und er weiß auch selber, dass das nicht toll ist, aber er scheint nicht daran zu leiden. Das hat mich gewundert.
Naja, das ist natürlich ihre Projektion, weil sie als guter Mensch sozusagen seinen realpolitischen Zynismus natürlich logischerweise, es geht nicht anders. Mir ging es übrigens auch so beim Arbeiten an dem Buch. Aber er hat andere Kategorien. Seine Kategorien sind Stabilität. Er behauptet, dass Hierarchie von Gott gegeben ist. Und es muss sozusagen diese ganz strenge Hierarchie geben. Er ist oben, also erfüllt er eine göttliche und historische Aufgabe. Und das, glaube ich, macht ihn, ob nun glücklich, aber das macht ihn zufrieden zumindest. Das macht ihn zufrieden. Ich glaube, dass er als psychologische Struktur einfach völlig anders aufgebaut ist. Aber wenn ich mir unsere Politik anschaue, sehe ich relativ viele Leute, die ähnlich strukturiert sind.
Sie schreiben ja, es handelt sich hier um eine Satire. Tatsächlich fand ich den Monolog sehr interessant, sehr aufschlussreich, sehr lehrreich auch. Ich habe mich in diesen Typen reingedacht, aber so richtig lustig fand ich ihn nicht. Und ich dachte dann so, ich glaube, das Problem ist, dass diesem Visier der Schalk fehlt oder sowas wie Selbstironie. So sein Monolog hat einfach atmosphärisch keinen doppelten Boden. Und da dachte ich, worin liegt dann das Satirische? Vielleicht liegt es dann eher in mir selbst, wie ich das lese, oder wie würden Sie es selbst beschreiben?
Ich würde sagen, in der Sprache. Die Sprache ist eindeutig satirisch, weil er, wir werden es ja vielleicht nochmal hören, Formulierungen benutzt, die, also was mir einfällt, was benötigt der Staat? Wendige Akrobaten der Arschkriecherei. Wenn er sagen würde, gehorsame Bürgerinnen und Bürger, wäre es quasi realistisch. Wendige Akrobaten der Arschkriecherei ist natürlich überspitzt. Das wäre das Satirische.
Aber das haben Sie ja geschrieben, denn Sie sind der Nacherzähler. Stand es so auch im Original? Oder was haben Sie aus dem Original
Das Entstehen
gemacht?
Dieses Buches ist ein ganz intensiver, ich würde sagen fast symbiotischer Dialog zwischen Michailowski und Trojanow. Ich glaube, das Buch hätte nicht entstehen können, wenn wir nicht eine große Übereinstimmung hätten, was die Wahl der poetischen Mittel betrifft. Und ich konnte vieles nicht direkt übersetzen, aus sehr vielen Gründen. Also musste ich diesem hochgeschätzten Kollegen ein bisschen über die Mauer helfen und habe dann sozusagen auch eigene Vorschläge gemacht. Aber ich habe nie Vorschläge gemacht, die seinen Ideen fremd wären, sondern ich habe einfach ein sprachliches Äquivalent gesucht, was auf Deutsch funktioniert. Wir wissen ja, so Deftigkeiten, zum Beispiel Flüche, Sprichwörter, sind ja oft kulturell grundiert. Und man muss dann sozusagen eine Äquivalenz finden in der anderen Sprache, weil sie sonst nicht funktionieren würden. Sie würden sehr exotisch klingen. Aber das andere, ich würde sagen, die Satire ist Komik, bei der man sich verschluckt. Während das Humoristische ist, dass man sozusagen, es hat was Befreiendes, das Lachen, man lässt es los. Während bei der Satire hat man ja sozusagen diese Verkrampfung eigentlich. Man verschluckt sich und denkt sich, um Gottes Willen.
Also, aua.
Aua, genau. Mhm. Es ist ein gewisser Schmerz, es nicht. Und das ist ganz klar, also bei mir zumindest und bei nicht wenigen der bisherigen Leserinnen ist ein bisschen der Effekt dieser Satire.
Ja. Der Kollege, von dem Sie sprechen, Michailowski, starb schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Was wissen wir über ihn? Sie haben ihn ein bisschen porträtiert in Ihrem Buch. Er studierte zum Beispiel in Frankreich. Er war also auch Polyglott, so wie Sie selbst auch, wie vielleicht auch einfach viele Bulgaren.
Naja, damals diese erste Generation der Aufklärer, die tatsächlich, weil es keine Universitäten in Bulgarien gab, alle im Ausland studiert haben. Er hat das Gymnasium in Istanbul absolviert, dann in Frankreich Jura studiert. Das war eine kleine Schicht von tatsächlich sehr gebildeten Menschen. Und die Erkenntnisse dieses Buches ergeben sich auch aus dieser großen Desillusionierung. Das ist nicht jetzt typisch für Bulgarien. In allen Staaten, die postkolonial dann unabhängig werden, gibt es ähnliche Abläufe, dass es eine erste Generation in den ersten 20, 30 Jahren des Aufbruchs gibt, große Illusionen und große, große Pläne, eine bessere Gesellschaft jetzt in einem nationalen Rahmen aufzubauen. Und dann wird es zerstört. Es wird zerstört oft durch die internationalen politischen Rahmenbedingungen. Bei Bulgarien ist es wirklich satirisch, weil Bulgarien hatte keine Aristokratie. Also haben die Westmächte gesagt, es muss sein. Ohne König kann ein Land nicht funktionieren. Also haben sie einen Emissär geschickt, der durch Europa gereist ist, um nach arbeitslosen Aristokraten zu suchen. Und wo wurde er fundig? Das wird Sie nicht wundern, natürlich in Deutschland, wo es sehr viele arbeitslose Aristokraten gab. Also klopfte er irgendwann mal bei Sachsen-Coburg an und da saß ein Nichtsnutz, der gerade nichts zu tun hatte, und der wurde dann König von Bulgarien. Mit absolut katastrophalen Folgen, weil das, was wir im Moment ja auch erleben, also Oligarchie, Nepotismus, Korruption und so weiter und so fort, das innerhalb relativ kurzer Zeit. Aber ich beschreibe im Nachwort, dass was sehr Ähnliches auch in Afrika passiert ist, also in vielen eigentlich postkolonialen Gesellschaften. Und dann werden diese Aufklärer natürlich sehr, sehr bitter, weil das große Projekt des Aufbruchs enttäuscht wurde.
Ja, klar, für die Satire braucht es immer eben auch das Leiden. Und sagen wir schon, es gibt die großen satirischen Diktatoren oder Diktaturromane aus Afrika und Lateinamerika, aber auch aus dem Russischen früher von Gogol, von Bulgakov, von jetzt heute von Wladimir Sorokin zum Beispiel. Also es braucht immer den Schmerz und das Unglück, auch um so etwas zu schreiben. Und in so einer Stimmungslage verkehrte Michailowski auch.
Absolut, absolut. Also das Interessante an ihm ist aber, dass er gleichzeitig ein sehr konservativer Mensch war. Mhm. Und das ist jetzt selten. Er ist eine ganz merkwürdige Mischung, so eine Art konservativer Anarchist. Also er ist völlig ohne Illusionen, was das politische Leben betrifft. Das heißt, er ist von einer radikalen Ehrlichkeit sich selber gegenüber. Also er erlaubt nicht, dass seine konservative Weltsicht in irgendeiner Weise das abmildert, dass er es legitimiert, dass er es gut heißt, dass er in irgendeiner Weise es entschuldigt, sondern diese Form von Machtkonzentration kann man nicht entschuldigen, das ist die Quintessenz. Und die sollte niemals eine Gesellschaft akzeptieren. Aber gleichzeitig merkt man an vielem, auch an seinen anderen Werken, dass er eigentlich ein durch und durch konservativer Geist war.
Ja. Aber dieses Desillusionierte oder Illusionslose, wie Sie das nennen, das spricht ja auch aus seinem Text. Ne? Der hat ja auch eine gewisse Härte in seiner Schärfe und seiner Klarheit. Lassen Sie uns noch ein bisschen hören vom Visier, was er denkt, was er erzählt, was er auch über Kultur und Fake News denkt. Das hören wir jetzt.
Wer träumt heute schon von ehrlicher Arbeit und einem Leben ohne Verfehlung? Wie werden diese armen Tröpfe betrachtet? Mit Verachtung, mit Schadenfreude, mit Spott oder mit einer Gleichgültigkeit, die uns anekeln müsste. Wer fragt schon, was du tust und was du getan hast? Nein, sie fragen einzig und allein, was bist du wert? In klingender Münze und schillernden Moneten. So wird der Wert des Menschen dieser Tage in einer einzigen Währung berechnet, bei den einen in kupfernen Pfennigen, bei den anderen in goldenen Dukaten. Die Bürokratie ist in Wirklichkeit ein Automat, eine Maschine, ein Werkzeug. Wenn du glühende Kohlen anpacken willst, benutzt du eine Feuerzange, nicht wahr? Der Beamte ist eine staatliche Feuerzange. Und mag er stets eine weiße Weste tragen und mag sein Gewissen noch so rein sein, er stochert achtsam in der Asche, schützt uns vor Übertreibung und Zuchtlosigkeit. Es heißt, die Bürokratie sei ineffizient. Doch ich widerspreche entschieden. Sie allein ermöglicht den Stillstand. Es wird behauptet, sie sei entmenschlicht. Doch dem kann ich nicht zustimmen. Sie schützt uns vor dem Eigensinn des Menschen. Es wird geklagt, sie schränkt die Freiheit ein. Na, wie wahr, das muss sie auch, denn die Freiheit würde sie überflüssig machen. In den letzten 30 Jahren habe ich mit zielstrebiger Beharrlichkeit Gift in das Maul der Öffentlichkeit gegossen. Ein Gemisch aus Lügen, Verleumdungen, Unterstellungen. Nicht, weil ich schlecht gelaunt war oder aus Missmut, nicht, weil ein innerer Dämon mich dazu gedrängt hätte, sondern systematisch und wohl überlegt, mit wissenschaftlicher Präzision geradezu, um die Köpfe zu verdrehen und die Herzen zu entstellen. Aber Onkel, nutzen sich die Lügen nicht ab? Durchschauen die Leute nicht irgendwann einmal diese Strategie? Was zu oft verwendet wird, hast du selbst einmal gesagt, verliert doch seine Wirkung. In diesem speziellen Fall gilt dies nicht, mein Galib. Das ist ein Irrtum, dem viele Menschen unterliegen, weil sie nicht verstehen, wie die Pollen der Lüge sich verbreiten. Nach einer Weile kann niemand mehr erkennen, von welcher Pflanze sie ursprünglich stammen. Du kannst unzählige Lügen in die Welt setzen, ohne dass jemand dich verdächtigen könnte. Nach außen hin erscheinst du als fester Freund der Wahrheit. Du verteidigst die Wahrheit gegen die Zersetzungen, die du selbst in die Welt gesetzt hast. Zudem, die Lüge muss nicht lange präsent sein. Ein halbes Stündchen genügt, das Gift wirkt, lange nachdem der Anlass vergessen ist. Die besten Lügen schaffen sich selbst ab, indem sie zur neuen Wahrheit werden. Die tatsächliche Wahrheit siegt also nie? Doch, doch. Wie eine Medizin, die verabreicht wird, wenn der Patient schon tot ist.
Ilja Trojanow, vielen Dank. Eine Lesung aus dem Buch der Macht. Mein Name ist Katharina Borchert und Sie hören SWR Kultur. Ja, Ihr Buch, Herr Trojanow, ist in der anderen Bibliothek herausgekommen und das heißt dann auch immer in einer sehr schönen Ausgabe, auch immer mit Schuber, so sieht es aus. Das Interessante an der Gestaltung ist, dass hier die Buchstaben im Titel, das Buch der Macht, so aussehen, als wären sie vielfach vernäht. Da kann kein Buchstabe ausscheren. Eine wirklich geniale Illustration, ganz schlicht, sehr, sehr gelungen. Und wenn man das Buch aufschlägt, dann hat man immer den Text des Visiers, also den Text auch von Stojan Michailowski, auf der rechten Seite in Blau und auf der linken Seite einen Text in Rot. Und das sind Kommentare. Es sind Kommentare von Philosophen, Rechtsphilosophen, Denkern aller Art, von Aristoteles bis Noam Chomsky, sind dabei und auch Kommentare von Ihnen selbst. Warum haben Sie den ursprünglichen Text mit diesen Kommentaren angereichert, auch um vielleicht das Dialogische zu stärken oder um eine Aktualisierung herbeizuführen?
Das Dialogische nochmal auf eine andere Ebene zu heben, ja. Aber auch, weil mir irgendwann mal klar wurde, dass das Ganze ein bisschen was von einer Messe hat, von einer säkularen Messe, bei der die Lobpreisung der Herrschaft anstelle der Lobpreisung Gottes tritt. Und ich habe mir gedacht, bei einer Messe brauchen wir einen Chor verschiedener Stimmen. Und um das Universelle zu betonen, habe ich Autorinnen ausgewählt aus allen Epochen und allen Kontinenten. Auch, um mir selber zu beweisen, dass tatsächlich die Universalität zutrifft. Und siehe da, so war es auch. Ich habe Japaner gelesen, Chinesen, Inder, Perser und so weiter und so fort, über 2500 Jahre hinweg. Und es gibt eine erstaunliche Übereinstimmung des ehrlichen und unverblümten Nachdenkens über Macht und Herrschaft. Und zwar teilweise wirklich über 2000 Jahre. Also Kautilya, ein großer Sanskrit-Rechtsphilosoph, in seiner Artha Shastra, eines der wesentlichen Fundamente der altindischen Staatslehre, hat ein ganzes Kapitel darüber, dass man einen Geheimdienst braucht und ein ganzes Kapitel darüber, wie man diesen Geheimdienst aufbaut. Und darin zum Beispiel auch der Ratschlag, man muss unbedingt die indischen Priester, also die Sadhus, die Eremiten, dafür einspannen, weil sie natürlich das Vertrauen der Bevölkerung genießen, weil sie problemlos sie sich im Land bewegen können. Und siehe da, da wo ich herkomme, in Bulgarien, war während der kommunistischen Zeit die orthodoxe Kirche völlig von der Staatssicherheit unterwandert und der Rang in der Kirche entsprach ungefähr dem Rang in der Staatssicherheit. Also das ist schon erstaunlich, dass es im Staatswesen solche Kontinuitäten gibt und die, glaube ich, werden dann nochmal unterstrichen.
Ihnen fließen all diese Denker vielleicht auch ein bisschen zu. Sie sagen, Sie sind Bulgare. Ja, aber Sie haben ja auch in vielen anderen Ländern, auch auf anderen Kontinenten gelebt. Lange in Kenia, in Südafrika auch, glaube ich, in Indien.
Ja. Wobei ich muss ein wenig korrigieren. Also ich sage eigentlich nie, dass ich Bulgare bin, sondern ich sage nur, ich bin in Bulgarien geboren. Wir sind, als ich 6 war, geflohen. Ich würde mich, glaube ich, sehr beharrlich als Weltbürger bezeichnen. Und ich bin ja jemand, der dem Nationalen überhaupt nichts abgewinnen kann. Also ich bin ein deutschsprachiger Weltbürger. Und das reicht auch völlig. Ich finde alles andere überflüssig.
Die Denker, die Sie zusammengetragen haben, sind, wir hatten es kurz vorhin schon erwähnt, sind vor allen Dingen Männer. Das finde ich schon sehr auffällig. Ja, es sind auch einige Frauen dabei, ein paar wenige. Hannah Arendt kommt mal vor, Simone Weil, die Philosophin, kommt auch mal vor. Dann aber auch eher machtkritisch. Ich habe den Eindruck, wenn ich auch ihr Buch lese, die vielen männlichen Stimmen, als sei das Thema Macht doch etwas, was vor allen Dingen Männer auch umtreibt. Also Frauen vielleicht vor allen Dingen in Bezug darauf, Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen, aber Macht nur an sich doch vor allen Dingen ein männliches Thema zu sein scheint. Gerade kürzlich habe ich auf Spiegel Online einen Artikel gelesen, den ich sehr interessant fand. Da ging es um Hierarchien in Unternehmen und dass männliche Mitarbeiter diese Hierarchien viel stärker brauchen als Frauen zur Orientierung. Fand ich sehr interessant. Und hier kommt es mir auch so vor, als würden die Männer sehr, sehr viel mehr über Macht nachdenken, weil es auch Orientierung bietet? Was würden Sie denken?
Ja, das wäre ja noch katastrophaler, was die Männer betrifft. Gut, die naheliegende Vermutung ist natürlich nach 10.000 Jahren Patriarchat, dass man das verinnerlicht hat. In der heutigen Zeit habe ich das Gefühl, dass diese Tendenzen, männliche Hierarchie und Dominanz zu verteidigen oder sogar wieder auszubauen, tatsächlich auch aus einer Unsicherheit herauskommt, weil sehr viele Männer inzwischen wissen, dass sie in einem freien Wettbewerb nicht mehr bestehen würden. Also wenn ich an den Unis unterrichte, was jetzt in den letzten 10 Jahren ein paar Mal geschehen ist, waren die jungen Studentinnen stets den Jungs weit überlegen. Und in dem Moment, in dem wir natürlich eine über die letzten Generationen hinweg in manchen Ländern der Welt eine Bildungsrevolution erlebt haben und mehr Frauen jetzt in der Lage sind, die Bildung zu genießen, ist natürlich auch so, dass, glaube ich, nicht wenige Männer die Fälle davon schwimmen sehen. Und ich warte eigentlich schon auch darauf, dass es ein Erwachen gibt. Ich habe übrigens gerade irgendwo gesehen, dass es einen Film wohl gibt, der in die Kinos kommt, über einen Generalstreik der isländischen Frauen, irgendwann mal in den 70er Jahren. Und ich habe mir gedacht, das ist höchste Zeit, dass man das wiederholt, weil es ist ja nicht nur ein politisches Problem, dass die Hälfte der Gesellschaft nur adäquat repräsentiert wird, wenn überhaupt. Es ist auch ein ästhetisches Problem. Es ist doch eine Zumutung, dass wir jeden Tag diese eher hässlichen Fressen omnipotenter Männer uns angucken müssen. Ich habe inzwischen so die Nase voll, mir jeden Tag Putin und Trump anschauen zu müssen. Es ist ja grauenvoll, wirklich grauenvoll.
Dass es wahr, die großen politischen Unsympathen unserer Zeit sind, Kim vielleicht noch hinzugenommen, sind tatsächlich...
Ach, jede Menge, also wenn wir jetzt beginnen aufzuzählen, Männer, Orban, Erdogan und so weiter und so fort.
Ja, das ist schon wahr. Aber es ist auch, Sie sagen, die Frauen haben aufgeholt, aber gleichzeitig erleben wir ja auch einen ganz starken Backlash augenblicklich.
Ne? Total.
Also, total. Ja. Ich habe noch 2 andere Bücher von Ihnen mitgebracht. Sie haben viel geschrieben, viel, viel, viel. Sie sind so produktiv.
Das klingt fast wie ein Vorwurf. Ich habe nicht alles geschafft.
Aber ich habe 2 Bücher mitgebracht, die auch mit Bulgarien zu tun haben. Das eine ist Die fingierte Revolution Untertitel Bulgarien, eine exemplarische Geschichte. Das ist eine politische und zugleich literarische Reportage über die Umwälzungen von 1989 am Beispiel Bulgariens. Also auch ein Buch über Macht und Mächte, und zwar eben hier als Reise durch Bulgarien gestaltet, um die Jahrtausendwende herum.
Ungefähr 90er Jahre angesiedelt, genau.
Ein Buch, in dem viele Bulgaren auch zu Wort kommen. Und ein zweites Buch ist der Roman Macht und Widerstand, 2015 erschienen. Das ist ein Roman über, ich sage es jetzt mal ganz knapp zusammengefasst, zwei bulgarische Männer, den einerseits den Widerstandskämpfer Konstantin, dann auf der anderen Seite den Offizier Metodi. Das sind so die beiden äußeren Enden des Machtspektrums mit dazwischen sehr, sehr viel Grauzone und anderen Figuren. Kurzum, das Thema Macht treibt Sie auch um, oder?
Ja, unbedingt. Es ist für mich eigentlich eines der zentralen Themen überhaupt, weil es, glaube ich, kein apolitisches Leben gibt. Es gibt nur ein politisch blindes Leben. Das heißt, man kann so tun, als wäre das eigene Leben in seiner Gestaltungsfreiheit nicht von den politischen Verhältnissen vorbestimmt oder eingeengt zumindest. Aber wenn man sich das genauer anschaut, sieht man, dass unglaublich viele Aspekte des eigenen Lebens eigentlich fremdbestimmt sind von unterschiedlichen Ebenen des Politischen. Und insofern, als jemand, dem die individuelle Freiheit unglaublich wichtig ist, erscheint es mir notwendig, dieses Korsett, diese Handschellen, diese Indoktrination zu analysieren und zu beschreiben in meiner Literatur, weil das der einzige Ausweg ist, den ich sehe, dass man, ich glaube, das interessant jetzt bei diesem Buch, dass ich jetzt einige wirklich spannende Diskussionen hatte mit Leserinnen, weil manche sagen, das ist deprimierend und andere sagen, das ist völlig befreiend. Und der Unterschied ist, glaube ich, in der Haltung, glaubt man, dass die Zerstörung von Illusionen der erste Schritt einer politischen Verbesserung ist. Das würde ich unterschreiben. Und dazu gehört natürlich, dass man einfach mal wirklich dorthin geht, wo es unangenehm ist, nämlich die ganzen auch angenehmen Lügen oder Euphemismen, die man sich zurechtgelegt hat, was das eigene Leben, aber auch die Gesellschaft betrifft, die mal kritisch zu hinterfragen und dann unter Umständen tatsächlich, wie Michailowski das macht, die dann zu zertrümmern.
Ja, als ich diese Bücher mir so bei der Vorbereitung so nebeneinander legte, hatte ich den Eindruck plötzlich, dass die auch irgendwie zusammengehören, fast vielleicht eine Trilogie bilden könnten, weil sie im Grunde die verschiedenen Stockwerke der Macht beschreiben. Also hier in dem Buch der Macht, ihrem neuesten Buch, das ist natürlich so das Dachgeschoss im Grunde. Also darin spricht halt der Visier als ein Machthaber, erzählt, wie man Macht bekommt und Macht hält. Dann gibt es hier die fingierte Revolution, also diese literarische Reportage. Das ist im Grunde sowas wie vielleicht die Ebene der Realia, das Erdgeschoss. Und ich finde, in ihrem Roman Macht und Widerstand, da gehen sie fast runter in den Keller, also in die Erinnerungen, ins Unbewusste, auch die Traumata natürlich dieser Figuren, also das geht sehr tief. Ich finde diese Bücher im Grunde, es ist eine Schichtung. Es geht immer um Bulgarien, aber immer exemplarisch, weil die stehen fast wie in einer Schichtung zueinander.
Ich denke, dass wir inzwischen wissen in der Psychoanalyse, dass Traumata sich ja vererben. Also es gibt ja inzwischen sehr interessante Studien, dass nicht nur die Kinder, sondern sogar die Enkelkinder von stark traumatisierten Menschen auf unterschiedliche Weise diese Last weitertragen. Das heißt, dass der literarische Versuch, mit diesen Themen zurechtzukommen, tatsächlich einer sein muss, der in die Tiefe geht, aber auch alle, um in ihrem Bild zu bleiben, alle Stockwerke oder alle Ebenen, alle Niveaus behandelt, aber zum anderen auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Weil, Sie haben ja gesagt, fingierte Revolution, 90er Jahre, was war die sogenannte Wende? Eines der großen Fehler, die wir, glaube ich, gemacht haben im ganzen Ostblock, betrifft selbstverständlich auch die DDR, ist zu glauben, dass eine solche vorangegangene Geschichte von Herrschaft, Unterdrückung, Gewalt, Dogma, Ideologie, dass die relativ schnell irgendwie behandelt werden kann, bewältigt werden kann, überwunden werden kann. Das hat sich als völliger Trugschluss erwiesen. Ich werde nie vergessen, ich war im Dezember 89 zum ersten Mal wieder in Bulgarien. Als Flüchtling durfte ich ja nicht zurückkehren. Riesige Demo, ging mit einem Cousin hin. Wir kehrten nach Hause zurück und haben dann diskutiert, wie lange dauert es jetzt? 2 Jahre, 4 Jahre? Er sagte, na, wenn es länger als 2 Jahre dauert, bin ich hier weg, weil ich so viel Zeit habe ich nicht als junger Mensch. In der Küche die Großmutter, die etwas für uns gekocht hat, in einer sehr alten Rolle. Und sie hat dann hinausgerufen, Jungs, was redet ihr da? Es dauert mindestens 50 Jahre. Und ich muss zu meiner Schande sagen, wir haben sie ausgelacht. Was redet die Alte da? Inzwischen glaube ich, sie war viel zu optimistisch. Und ich glaube, was wir wirklich vergessen, ist, dass wir Gewalt, die wir zulassen, Unterdrückung, die wir dulden, dass die, um das Bild vom Visier zu übernehmen, Gift in die Gesellschaft streut, was über einen unglaublich langen Prozess wieder entfernt wird. Und deswegen ist es auch so wichtig heutzutage, dass wir einfach in jeder Form dieses Wiedererstarken von Repression, Autorität, Gehorsam, Patriarchat, Verachtung, Ressentiment, Hass und so weiter und so fort, dass wir das wirklich frühzeitig unterbinden, weil wir wissen aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts, dass es dann unfassbar lange dauert, bis man halbwegs wieder zu einer würdevoll friedlichen Gesellschaft kommt. Es ist schnell zerstört und unglaublich langsam geheilt.
Ich schließe daraus, dass Ihr Bulgarisch auch sehr gut ist. Das ist ja nicht selbstverständlich, wenn man als Kind das Land verlassen hat. Das heißt, Sie haben im Laufe Ihres Lebens immer weiter Bulgarisch gesprochen können, auch sozusagen die Untiefen der Gesellschaft ergründen, auch sprachlich. Ja, ist
also
so, weil
passiv,
Sie viel fahren, weil Sie viel reisen.
Passiv besser als aktiv, das ist aber normal für Migranten oder Flüchtlinge.
Ja, und wenn Sie heute oder jetzt in diesen Jahren, in den letzten Jahren nach Bulgarien gereist sind, mit welchem Gefühl oder mit welchem Ansporn?
Also nichts, was ich verallgemeinern könnte. Es ist Anschauungsmaterial. Es ist einfach vor allem literarisch aufgrund meiner Kenntnisse ein Ort, an dem ich leichter recherchieren kann, als wenn ich nach Albanien fahren würde oder auf die Philippinen.
Ja.
Aber ansonsten sind keine besonderen Emotionen. Ich gehöre zu jenen Flüchtlingen, die eigentlich sehr, sehr beglückt sind darüber, anstatt eines Landes die ganze Welt geschenkt bekommen zu haben. Also ich habe da überhaupt keine Wehmut, keine Nostalgie, überhaupt nichts.
Ja, kommen wir nochmal zurück zum Buch. Wir haben noch eine letzte, dritte Lesepassage vorbereitet. Diesmal geht es um einzelne Figuren der Macht.
Ja.
Michailowski charakterisiert ein paar konkrete Figuren, also aus diesem Machtzirkus könnte man sagen. Er ist zum Beispiel der stumpfsinnige Fazil Pascha, der jeden Aufstand niederknüppeln lässt. Oder es gibt einen Rashid Pascha, er ist der korrupte Bürgermeister von Stambul, also Istanbul, der die öffentlichen Gelder gerne in eigenen Taschen verschwinden lässt. Und es gibt auch Ghazi Bey, der Gesetze fabriziert. Und das hören wir jetzt mal.
Ja, und bei diesen Porträts war das Anklopfen der aktuellen politischen Situation besonders intensiv. Es gibt einen, der sich mit dem Transportwesen beschäftigt und eine Mischung von inkompetent und korrupt ist. Da musste ich die ganze Zeit beim Übersetzen an Scheuer denken. Und dann gibt's einen, der inkompetent ist, aber absolut machtgeil. Da musste ich die ganze Zeit an Herrn Spahn denken. Dann wäre da noch Ghazi Bey, kleinäugig und dicklippig. Mit gelben Zähnen und einem Lächeln zum Fürchten. Dieser uneheliche Sohn eines klapprigen Buchhalters aus Fener und einer fetten, dickbrüstigen Ersatzmutter, die ihn für eine Handvoll Piaster gestillt hat. Diese nicht zu unterschätzende Mischung aus osmanischer Galle und griechischer Gerissenheit. Zum Betrüger geboren. Dieser Ghazi ist mein fleißigster Gesetzgeber. Er produziert Regeln und Verordnungen am laufenden Band. Sie wuchern in seinem Paragraphengarten in Hülle und Fülle. Mal kurz und prägnant, auf 15 Seiten, mal wortreich auf 500 Seiten. Die Arbeit, die Ghazibai leistet, ist gewaltig. Ein ganzer Wald von Paragraphen und Begründungen. Neues Gesetz über die Rente. Anders gesagt, eine wichtige Möglichkeit, jene zu belohnen, die zu wenig Talent haben und ohne milde Tat verhungern würden. Gesetz gegen die Herumtreiber, anders gesagt, eine willkommene Gelegenheit, gefährliche Männer zu Obdachlosen zu erklären und ihnen eine neue Unterkunft zu verschaffen, weit weg von hier, in einem von allen guten Geistern verlassenen Bergdorf. Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen. Anders gesagt, eine weitere Alternative, jene Zwerglinge zu ehren, die sich durch nichts ausgezeichnet haben. Gesetz über die Richterschaft, anders gesagt, eine elegante Variante, die Rechtsprechung in eine Verteilungsmaschine zu verwandeln, mit Verdikten, die bis aufs Komma, bis auf den letzten Punkt unseren Wünschen entsprechen und Kodex mit Willkür vereinbaren. Gesetze administrativer Art, darin enthalten die Regel, dass niemand ohne besondere Erlaubnis der Regierung die Staatsdiener verklagen darf. Ein unschätzbar wertvoller Paragraph.
Klammer auf, genau das hat vor ungefähr 10 Tagen Trump gefordert, dass die Klage gegen jemand, der für die Regierung arbeitet, per se unpatriotisch ist und deswegen nicht zugelassen werden sollte.
Ich bin froh, dass der Name jetzt endlich gefallen ist.
Da Herr Trump, glaube ich, nicht bulgarische Literatur liest, hat er das irgendwie als Naturtalent entwickelt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er dieses Buch studiert hat, ist gering.
Da hast du sie, die vorbildlichen Werke des Ghazi. Und nun sage mir, wie soll ich diesen Mann zürnen, nur weil er ein wenig gestohlen hat? Bei der Ausgabe der Briefmarken im letzten Jahr und bei den Wappenzeichen in diesem Jahr. Ist es denn so schlimm, dass er einige Einsparungen zu eigenen Gunsten vorgenommen hat, im Wert einer kleinen Million?
Und damit Sie sehen, dass sogar die Dichter ihr Fett abbekommen, meine Lieblingsszene.
Was für ein außergewöhnlich bemerkenswerter Typ ist doch dieser Hosni, ein Narziss als Dichterfürst, berauscht von seiner eigenen Schlaffheit, ein lyrischer Seiltänzer, ein Intimfeind von allem, was einer Idee ähnelt, ein Sammler rhetorischer Lumpen, seit Jahrhunderten abgetragen. Ein stolzer, einäugiger Riese unter blinden Schwätzern. Ein in die Jahre gekommener Selbstanbeter. Der Bewunderer Freunde nennt, weil er nur diejenigen gut riechen kann, die ihm Honig ums Maul schmieren. Hosni ist jederzeit bereit, die Herrschenden zu umschmeicheln, mit fetten Reimen und schnöseligen Sophismen. Er drapiert sich mit dem modischen Schal des Chauvinismus und ein Schwarm von Gazetten umschwirrt sein Haupt mit überzuckerten Phrasen. Hosni verkauft seine Dumpfheit als Entzücken, seine Spinnerei als hellen Traum, sein Geschwätz als Geist, seinen Griffel als Leier, sein Waschweib als Muse. Das Unverständliche hechelt seinen eifrigen Rhythmen hinterher. Die Schminke seiner Lyrik zerläuft vor unseren staunenden Augen. Dieser Hosni, seine Werke, wenn ich sie denn einmal gelesen habe, schläfern mich ein. Dosierungen zum Dösen, so lautet meine Meinung. Über eine Poesie, die lautes Gerede mit gewaltigem Getöse virtuos vereint, auf jeden Markt und bei jeder Messe. Und zum Abschluss eine sehr interessante Überlegung über Sprache. Worte seien, so wird oft behauptet, die Gewänder des Denkens. Was nichts anderes bedeutet, als dass sie die Gedanken verkleiden. In den Werken der Dichter, mein Sonnenschein, sind es wahrlich wallende und leuchtende Gewänder, aber nur dort, in der Politik, das kannst du mir glauben, gibt es einen einzigen Grund für die Existenz von Sprache, um zu verheimlichen, was gedacht wird. Ja, wie im alltäglichen Leben wären alle Menschen ehrlich und offenherzig. Das Zusammenleben wäre unerträglich, ja unmöglich. Der Betrug ist der wahre Gesellschaftsvertrag. Aber Onkel, was ist mit Überzeugung und Einsicht? Denk an den Markt, mein Galeb. Spielt es eine Rolle, ob es sich um Goldstücke oder um Falschgeld handelt, solange das Geld akzeptiert wird, solange es hoch im Kurs steht? Überlege gut. Taugt nicht jede Währung gleichermaßen, solange sie akzeptiert wird? Und deswegen sollen wir stets lügen? Die Lüge ist Geld, das du selbst unabhängig prägst. Wer nicht lügt, wird eines Tages untergehen. Diesem Dilemma können wir nicht entrinnen. Sei daher vergewissert, dass in jeder Gesellschaft sinnvoll und vernünftig gelogen wird. Das, mein Liebster, nennen wir Zivilisation.
Dankeschön, Ilija Trojanow. Ja, das ist ja irgendwie ein schreckliches Fazit. Steckt in diesem Buch keine Hoffnung?
Ich glaube, die Hoffnung ist völlig klar. Die Hoffnung ist Widerstand. Deswegen der Titel Macht und Widerstand. Also egal, wohin wir gucken, heutzutage die Probleme werden wir nur lösen durch einen Erstarken zivilgesellschaftlichen Widerstandes. Das ist die einzige Chance. Denn es gibt ein sehr interessantes Zitat von Hannah Arendt auf der linken Seite, dass er die Macht immer zu Allmacht strebt. Es gibt keine Macht, die sich demütig
begnügt.
Das kommt nicht vor. Aber weil sie zur Allmacht strebt, schwächt sie sich selbst. Weil Allmacht natürlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Das heißt, sie will zu viel und dadurch generiert sie eigentlich ihren eigenen Untergang, der irgendwann mal kommt durch Widerstand. Und insofern ist eigentlich der Ablauf ziemlich klar. Also wir werden das erdulden müssen, solange wir uns nicht massenhaft wehren. Das klingt einfach, aber ist natürlich alles andere, in der Umsetzung alles andere als einfach.
Aber es gibt tatsächlich keine Herrschaft, die ewig dauerte. Es ist immer zeitlich begrenzt. Vor einigen Wochen ist im Elif Verlag eine hübsche Anthologie erschienen. Der Elif Verlag ist ein kleiner Verlag, Lyrikverlag vor allen Dingen in Nettetal. Das ist bei Venlo, also direkt an der holländischen Grenze. Das Buch heißt Die Backstage eines Buches und darin erzählen 21 Autorinnen und Autoren davon, wie sie schreiben, also wie sie das machen und warum sie das machen. Und sie sind auch dabei und sie erzählen von ihrem Roman Tausend und ein Morgen, der ist 2023 erschienen und das ist eine Utopie. Wir ersticken ja gerade in den Realia und in den sogenannten Alternativlosigkeiten. Utopien können wir gut gebrauchen. Wie würden Sie das beschreiben? Wie sollte eine Utopie aussehen und wie viel Idealismus braucht es dafür?
Naja, meine schmerzhafte Erfahrung war, dass sehr, sehr viele Leserinnen tatsächlich enorme Probleme hatten mit der Utopie, weil es inzwischen so weit weg ist von dem, was man gewohnt ist, weil wir jetzt schon in einer längeren Epoche der Dystopie leben, dass tatsächlich überhaupt dieses freie Imaginieren einer besseren Welt für viele schwer zu begreifen war. Es war eine wirklich sehr schmerzhafte Erfahrung, weil ich als lebenslanger Utopist dachte, das wird runtergehen wie Honig. Also nicht, was jetzt Qualität betrifft, sondern was die Bereitschaft betrifft, sich auf eine
positive Erzählungen einzulassen und musste dann erfahren, dass tatsächlich diese Dominanz der Alternativlosigkeiten, wie Sie es so schön formuliert haben, inzwischen prägende negative Folgen auf den Geist vieler Menschen gehabt hat, dass sie sofort das abblocken, weil das kann ja nicht sein. Also sozusagen das, wir haben uns doch relativ gut und fest und manche sogar gemütlich eingerichtet in der Dystopie. Also ich habe jetzt aus privaten Gründen in den letzten Wochen kaum was lesen können. Also habe ich bei Netflix immer geguckt, was gibt es da für Ablenkungen. Es ist unglaublich. Jede zweite Serie und jeder zweite Film ist in irgendeiner Weise entweder Gewalt oder Dystopie. Und dann stelle ich mir aber die Leute vor, wie sie zu Hause sich ein kaltes Bier aus dem Kühlschrank nehmen und sich aufs Sofa legen, dann natürlich die sehr schönen Erdnüsse, die heutzutage ja auch unterschiedlich gewürzt sind. Und dann lässt man sich den Abend gefallen mit einem Weltuntergang. Und das hat natürlich sehr viel mit unserer Pathologie zu tun, denn Sie haben ja erwähnt, ich war viel im globalen Süden unterwegs, habe auch jahrelang dort gelebt. Ich war neulich wieder in Kenia, wo ich aufgewachsen bin. Erstens sind die Leute dort optimistischer, was einen wundern könnte, aber dafür gibt es gute Gründe. Zweitens kam das Wort Krise überhaupt nicht vor. Das heißt, die Menschen, die tatsächlich alle möglichen materiellen Krisen erleiden müssen, die schwadronieren nicht ständig von Krise. Wir reden ja den Weltuntergang herbei, wenn es kein Wirtschaftswachstum gibt, was an sich ja schon völlig pervers ist. Ich würde ja jeden ohrfeigen, der von Katastrophe spricht, nur weil es kein Wirtschaftswachstum gibt. Und das Zweite ist, dass die Leute durch die Bank, und das war in Kenia jetzt wieder so auffällig, mehr gelacht haben und im sozialen Umgang angenehmer waren. Das heißt, ich will darauf hinaus, dass diese Weltuntergangsstimmung tatsächlich, glaube ich, uns verkrümmt. Und wir laufen jetzt mürrisch, ständig unzufrieden und jammernd durch die Gegend. Und um das anekdotisch aufzufangen, hatte ich neulich in der Deutschen Bundesbahn folgende Erfahrung. Das war an einem Tag, an dem wirklich alle Züge verspätet waren. Und in diesem Abteil, in dem ich war, kochte die Volkswut hoch. Es ist interessant, dass Volkswut einen niedrigeren Siedepunkt hat als Volkswiderstand. Das sind sozusagen physikalische Phänomene. Und irgendwann mal wurde es mir zu viel. Da habe ich ausgerufen, dann machen wir es doch so wie in Afrika. Dort gibt es überhaupt keinen Fahrplan und dadurch kommt nie ein Zug zu spät. Ich fand das ziemlich logisch, aber ich wurde angeguckt, das sei ich ein völliger Schwachkopf. Aber es ist tatsächlich so, man geht zum Marktplatz, wartet, bis der Bus sich füllt und wenn er voll ist, wartet man los. Und die Leute sind viel entspannter als hier. Lange Rede, kurzer Sinn, jeder junge Mensch müsste für ein halbes Jahr nach Südsudan, dann wäre sozusagen ein Gefühl für die Relation wäre wiederhergestellt. Ein Gefühl dafür, dass wir unfassbar privilegiert sind und überwiegend privilegiert sind auf Kosten des globalen Südens. Das hat einen unmittelbaren Zusammenhang. Das heißt, erstens haben wir die Welt ausgebeutet und jetzt sind wir auch noch unzufrieden, dass sie uns nicht mehr frei zur Verfügung liegt. Das ist unsere Pathologie und daran sollten wir, glaube ich, arbeiten.
Ja. Dann runden wir jetzt ab. Das Buch der Macht heißt Ihr neues Buch, Ihr aktuelles Buch, ist eine Übertragung oder Nacherzählung vom Buch für das bulgarische Volk von Stojan Michailowski, erschienen in der anderen Bibliothek. Ich bin Katharina Borchert, Ilya Trojanow. Vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie heute Abend in Stuttgart waren.
Sehr gerne. Dankeschön.